Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live, das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute Gräben, Panzer, Sperren, Stacheldraht. Die Bundeswehr baut einen Schutzwall gegen Russland. Es ist Freitag, der 12. Dezember. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Militärexperte Julian Röpke.
Hallo Thomas.
Hallo Julian. Julian, du hast heute eine Story bei Bild gebracht, die alle überrascht hat. Deutsche Bundeswehrsoldaten sollen an der polnischen Grenze zu Belarus und zu Kaliningrad einen Schutzwall gegen Russland bauen.
Ja, das war etwas, was mich auch überrascht hat, ehrlich gesagt. Wir waren ja vor 2 Tagen mit Staatssekretär im Verteidigungsministerium Nils Schmid in Polen unter anderem. Und da war sein Counterpart auf der polnischen Seite und hat sich dann dafür bedankt, dass ja die Deutschen ab nächstes Jahr an der Grenze zu Kaliningrad nämlich, also russisches Staatsgebiet, und an der Grenze zu Belarus, zusammen mit den Polen diesen Ostschild, so heißt es, Operation Ostschild, heißt es offiziell, aufbauen. Wir waren ein bisschen verdutzt, aber wir haben das jetzt gestern verifiziert nochmal, haben auch heute mit der Bundeswehr gesprochen. Und ja, das ist alles richtig. Dort sollen Panzersperren, Gräben, Stellungen von ungefähr 50 Pionieren der Bundeswehr ausgehoben werden, ab April nächsten Jahres, mindestens 1,5 Jahre lang.
Und die gehen dann mit dem Spaten hin und graben da aus, also wie im Ersten Weltkrieg oder wie?
Also ich denke,
wir sind mittlerweile beim Drohnenkrieg angekommen.
Ja, ich glaube, dieser Schutzschild, der wird quasi von Boden bis in die Luft gehen. Die Polen sorgen da mit Technik, mit elektronischen Störsendern und so weiter, mit Kameras dafür, dass die Russen nicht über sie rüberfliegen. Aber man muss ja einfach sagen, ja, Erster Weltkrieg, aber 2022 sind auch die russischen Panzer einfach über eine ungesicherte Grenze gerollt. Mhm. Belarus-Ukraine war das damals zum Beispiel oder Russland-Ukraine. Und davor haben die Polen ganz offensichtlich Angst und deshalb wollen sie, dass wir dort Panzersperren bauen.
Mhm. Also das passiert ab nächstem Jahr. Schauen wir auf die nähere Zukunft. Schutzwall gegen Russland einerseits, andererseits ein neuer, in Anführungsstrichen, vielleicht Friedensgipfel. Am Wochenende gibt es Verhandlungen in Paris und nach Bildinformationen wird Präsident Zelensky dann am Montag nach Berlin kommen. Möglicherweise auch amerikanische Unterhändler. Vor diesem vielleicht schicksalsschweren Wochenende, Julian, hat Zelensky die Front besucht und Putins Lügenpropaganda nochmal zu entlarven. Da hat er ein Video auf X gepostet, das wir uns mal anschauen können und wir können das mal einordnen.
Ja genau, also er steht hier tatsächlich direkt am Ortseingang von Kupiansk. Man sieht das zerstörte Ortseingangsschild dort hinter ihm und wir haben das auch gerade quasi verortet. Hinter ihm ist eine Tankstelle zu sehen, dahinter die ersten Hochhäuser von Kupiansk. Und das Interessante ist, dass Kupiansk nach Putins Darstellung selbst bereits seit 3 Wochen komplett unter russischer Kontrolle ist. Das stimmt ganz offenbar nicht. Wir sehen hier, dass die ukrainische Armee ganz sicher auch die Häuser dahinter hält. Wenn da russische Scharfschützen wären, dann wäre das der letzte Tag des ukrainischen Präsidenten. Insofern ist das eine weitere Propagandalüge des Russen, die jetzt hier durch einen, man muss wirklich sagen, extrem mutigen Akt des ukrainischen Staatschefes widerlegt wurde. 2 Kilometer, das ist unfassbar. Als ich zum letzten Mal da war, wir haben uns bis zu 8 Kilometer an die nächste russische Stellung herangewagt.
Also unter Lebensgefahr. Schauen wir jetzt mal nach Berlin. Für den Besuch werden da im Regierungsviertel auch schon Sicherheitsmaßnahmen jetzt schon aufgebaut. Montag soll er kommen. Die Polizei spricht vom Besuch einer Schutzperson mit höchster Gefährdungsstufe, nennt den Namen Zelensky nicht. Wie gefährdet ist eigentlich Zelensky, wenn er im Ausland unterwegs ist? Wir erinnern uns, das hat er am Anfang ja überhaupt nicht gemacht. Da ist er aus Kiew nicht rausgegangen, hat sich nur da vor den Präsidentensitz mal gestellt. Inzwischen ist er ja ständig unterwegs und es wäre ja nicht das erste Mal, dass der russische Geheimdienst auch im Ausland zuschlägt, auch in Deutschland. Stichwort Tiergartenmörder, ist es schon passiert.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben das ja, glaube ich, erst vor einer Woche gesehen. Da war er in Irland und wir haben gesehen, dass auch laut irischen Angaben militärartige Drohnen genau im Flugkorridor unterwegs waren, da wo Zelensky hätte landen sollen. Man glaubt nicht, dass es direkt der Anschlag war. Man glaubt aber, die Russen haben ganz klar zeigen wollen, wenn wir wollten, könnten wir dich schon da bei der Landung vom Himmel holen. Das ist also immer wieder extrem gefährlich, wenn Zelensky unterwegs ist.
Mhm. Was die Friedensbemühungen am Wochenende in Paris und am Montag in Berlin angeht, mittlerweile auch vom Bundeskanzleramt unsere Informationen bestätigt, da ist der Bundeskanzler so wörtlich einigermaßen zuversichtlich, dass eine Einigung zumindest erstmal mit den USA gelingen wird. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Wenn wir jetzt in diesem Prozess so vorangehen, wie wir das uns vorstellen, dann gibt es über das Wochenende Gespräche mit der amerikanischen Regierung und dann wird es möglicherweise zu Beginn der nächsten Woche hier in Berlin ein Treffen geben. Ob die amerikanische Regierung daran teilnimmt oder nicht, das hängt auch sehr stark von der gemeinsamen Abfassung der Papiere jetzt ab, die zurzeit bearbeitet werden. Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass uns das gelingt und ich habe aus diesem Telefongespräch mit Präsident Trump gestern den festen Eindruck mitgenommen, dass er bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen, weil er weiß, dass die Europäer hier auch mit ihren eigenen Interessen gehört werden müssen. Und das haben wir ihm in dem Telefonat gestern deutlich gemacht. Und das war in dieser Hinsicht ein wirklich sehr konstruktives Telefonat, wo auch die gegenseitigen Positionen klar wurden und auch gegenseitiger Respekt zum Ausdruck kam.
Also das Statement von Merz ist von gestern und er spricht dann von dem Telefonat, das war dann vorgestern. Gestern wiederum, also einen Tag nach diesem Telefonat, hat das Weiße Haus dann ganz andere Töne angeschlagen.
The president is extremely frustrated with both sides of this war, and he is sick of meetings just for the sake of meeting. He doesn't want any more talk, he wants action, he wants this war to come to an end. And the administration has spent more than 30 hours just in the past couple of weeks meeting with the Russians and the Ukrainians and the Europeans and speaking with them as well. So we'll see about the meetings this weekend and stay tuned.
Also, der Bundeskanzler ist einigermaßen zuversichtlich, die Amerikaner sind frustriert. Hol mir mal Nico Lange dazu, ist Experte der Münchner Sicherheitskonferenz und den würde ich jetzt gern auf dem Monitor sehen. Und der kommt auch gleich, da ist er. Und zwar live am Flughafen in Bukarest erwischen wir ihn. Hallo Herr Lange.
Hallo, guten Abend.
Also Herr Lange, ich habe es gerade gesagt, Merz vorsichtig zuversichtlich, die Amerikaner frustriert. Liegt Merz falsch? Schätzt er die Lage einfach falsch ein?
Ja, das kommt darauf an, was man betrachtet. Also wenn er die Lage einschätzt, dass jetzt die Europäer und die Ukraine sich gut abgestimmt haben und dass sie jetzt versuchen, mit diesem Abstimmungsergebnis auf die USA zuzugehen, dann bestimmt. Wenn er einschätzt, dass er persönlich einen ganz guten Draht hat zu Trump, dann vermutlich auch. Aber dass jetzt der US-Präsident sich das zu eigen macht, inhaltlich, was die Europäer und der ukrainische Präsident erarbeitet haben, das ist fraglich. Und vor allen Dingen ist ja überhaupt gar nicht klar, ob die Russen bereit sind, irgendwelchen Dingen zuzustimmen. Ich kann hinzufügen, dass wenn Trump jetzt immer zum Ausdruck bringen lässt, er wäre mit beiden Seiten frustriert, dann kann man, glaube ich, jetzt sagen, die Frustration ist auf der anderen Seite ganz bestimmt auch da, weil Trump ja regelmäßig versucht, die Ukraine zu überfallen und ihr zu sagen, ihr müsst jetzt alle Bedingungen der Russen annehmen, damit dieses Problem mal aus der Welt kommt.
Ja, ganz genau. Also das ist, glaube ich, die große Frage. Was wollen denn die Russen und wurden die überhaupt mit einbezogen bei dieser ganzen Idee, jetzt eine wirtschaftliche, entmilitarisierte Zone aus dem zu machen, was sie eigentlich erobern wollten und was ja schon seit Jahren auf ihrem Plan steht, Herr Lange?
Also ich habe den Eindruck, das war ja beim letzten Mal schon so, vor Thanksgiving, jetzt haben wir sozusagen die Phase vor Weihnachten, dass Herr Witkoff die Tendenz hat, die Dinge immer völlig falsch zu verstehen. Und dass dann Trump glaubt, da liegen Angebote auf dem Tisch, die aber gar nicht auf dem Tisch liegen. Ich höre immer sehr genau in den russischen Medien, was der Putin-Berater Juri Ushakov sagt. Und der hat heute früh gesagt, also demilitarisierte Zone, das heißt nicht, dass da das nicht russisch wäre, sondern da wäre dann vielleicht keine russische Armee, aber da wäre dann eben die Nationalgarde und die russische Polizei und das wäre selbstverständlich Russland. Das ist ja was vollkommen anderes. Und das ist überhaupt nicht kompatibel mit dem, was jetzt Zelensky und die Europäer da aufgeschrieben haben. Also sieht überhaupt gar nicht so aus, als hätte Trump einen Deal, sondern er hat einfach gar keine Möglichkeit, die Russen dazu zu bringen, so einer Sache zuzustimmen.
Stehen überhaupt Dinge in dem Papier, die nicht sehr realistisch sind? Zum Beispiel ein EU-Beitritt der Ukraine schon 2027 wird da jetzt niedergeschrieben. Da wird die EU dann selbst davor sein, weil so ein Prozess natürlich viel, viel länger dauert. Vor all diesen Hintergründen, Herr Lange, was erwarten Sie von diesen Verhandlungen jetzt am Samstag in Paris und dem Treffen dann am Montag, vielleicht auch mit Amerikanern in Berlin?
Da sind drei Fragen, die offen sind und wo ich gar nicht weiß, was ich erwarten soll. Die erste Frage ist, machen die Amerikaner jetzt sich das zu eigen, was Europäer und Zelensky erarbeitet haben? Die tun ja so, als wäre das nur eine leichte Modifikation dieses ursprünglichen 28-Punkte-Plans. In Wirklichkeit sind das inhaltlich ja ganz andere Positionen, auch wenn das noch ein bisschen so aussieht wie der ursprüngliche Plan. Die zweite Frage ist, sollte Trump sich das zu eigen machen, macht er dann Druck auf Putin? Oder was macht er dann überhaupt? Weil die russische Seite nach meiner Warnung überhaupt gar nicht bereit ist, irgendwas zu unterschreiben. Und das von vornherein die Illusion war, zu sagen, ah, man muss jetzt nur die Ukraine drücken, dass die zustimmen und dann hat man den Deal. Und die dritte Frage ist, was machen die Europäer eigentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder an dem Punkt sind, was machen die eigentlich anders? Also wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dann kommen die Europäer immer als diplomatische Feuerwehr, versuchen das Schlimmste zu verhindern und in einigen Monaten geht es dann wieder los. Ich glaube, das wird sich ja nur ändern, wenn die Europäer sich gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland anders verhalten und mehr Dinge tun. Vielleicht ist dafür, und ich glaube, dass es da jetzt gute Chancen gibt, diese Nutzung der russischen Vermögen, die in Belgien liegen zum großen Teil, vielleicht ist das dafür der Anfang, dass die Europäer da selbst stärker zum Akteur werden.
Sie sagen, sie tun nicht viel, es wird viel geredet. Das ist genau das, was Präsident Trump den Europäern auch vorgeworfen hat. Und zwar diese Woche in einem Interview mit unserer Schwesterpolitikredaktion von Politico. Da hören wir nochmal rein.
They want to keep supporting Ukraine until they can win this war.
Until they drop, yeah.
Is that realistic in your view?
I mean, look, then they should support it. Europe is, I'm friendly with all of them. I mean, I like all of them. I have no real enemy. I've had a couple that I didn't like over the years. I actually like the current crew. I like them a lot. But they, and I know them very well. I know them really well. Some are friends, some are okay. I know the good leaders. I know the bad leaders. I know the smart ones. I know the stupid ones. You got some real stupid ones too. But they're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job.
I want to ask
they
you
talk
about
too
that.
Much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce, and the war just keeps going on and on.
Herr Lange, lassen wir mal die Beleidigung über die Dummen außer Acht. Also Trump glaubt nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Und wenn die Europäer das tun, dann sollen sie halt die Ukraine unterstützen. Aber die reden ja nur viel und tun nichts. Hat er da einen Punkt?
Also zunächst mal, auch wenn Sie gesagt haben, darüber soll ich nicht reden, aber dieser überhebliche Tonfall, der aus den USA da jetzt Mode wird, ständig den Europäern so von der oben herab zu sagen, wie dumm sie sind und was sie alles nicht können. Also das ist eine schlimme Mode, die da gerade aus den USA kommt. Also ich finde, dass auch unter Partnern, auch bei aller transatlantischen Überzeugung, so ein Tonfall muss man sich nicht gefallen lassen. Und was das Reden betrifft, naja, Trump hat immer wieder die Idee, mit komischen Vorschlägen käme da Waffenstillstand und Frieden hin. Aber das ist eben nicht so, dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt das, was Putin will. Ukraine soll sich nicht so anstellen und dann gibt's Frieden. Das ist kompliziert und da muss man ja viel reden über die Detailfragen. Trump selbst liest diese Details gar nicht und kümmert sich um die Details nicht. Aber wenn man mit Russland ernsthaft verhandeln will, dann muss man doch mit Leuten wie Ushakov, den ich schon erwähnt habe, und Putin selbst umgehen können. Und die kennen alle Details. Das ist wahnsinnig kompliziert. Und die wollen doch gar nicht einen Waffenstillstand machen, wenn sie nicht unter Druck kommen. Also ich glaube, da liegt Trump völlig falsch. Er ist natürlich frustriert, dass das mit seinen einfachen Lösungen nicht funktioniert. Aber nochmal, er geht von der Voraussetzung aus, Putin wolle auch Frieden und man müsse dann nur einen Deal auf den Tisch legen. Das glaube ich ausdrücklich, dass das nicht der Fall ist.
Und wenn ich noch anfügen darf, wenn Trump sagt, die reden nur, die handeln nicht. Ich glaube, ich persönlich denke es genau andersrum. Wir haben Handeln im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir könnten alle mehr handeln. Wir haben ja immerhin 11 Milliarden nächstes Jahr gegeben. Sein Vorgänger Joe Biden hat gehandelt. Er hat 40 Milliarden Dollar an Militärhilfe geleistet. Tausende Panzer, Millionen Schuss. Trump hat nichts davon gemacht. Trump redet. Er redet und redet und redet, seit er an der Macht ist. Gibt kein Geld mehr, gibt keine Waffen mehr und macht uns jetzt hier den Vorwurf, dass wir doch nur reden würden. Ich finde es ein bisschen seltsam.
Er hat ja einen neuen...
Ja, er will uns aus dem Weg räumen, nicht wahr? Also Trump will doch nicht Frieden für Europa oder europäische Sicherheit. Trump und seine Leute haben irgendwie die Illusion aus meiner Sicht, man könne da viel Geld verdienen.
Ja, sind mal kurz eingefroren. Wir arbeiten daran, dass Herr Lange wieder auftaut und können in der Zwischenzeit mal, Julian, darauf schauen. Die Amerikaner haben ja offenbar laut Präsident Zelensky wieder eine neue Idee für die Ukraine ins Spiel gebracht. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, diese demilitarisierte Zone. Eine entmilitarisierte Wirtschaftszone. Wir schauen mal auf die Karte. Wir haben das mal vorbereitet und vielleicht kannst du uns anhand der Karte mal erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, im Grunde schließt es direkt daran an, was Nico Lange gerade gesagt hat, nämlich, dass die Geld verdienen wollen. Also eigentlich ist es ihnen egal, mit wem man Geld verdienen möchte. Man möchte, wir erinnern uns schon, vorher hat man über die Rohstoffe gesprochen. Jetzt geht es um eine entmilitarisierte Wirtschaftszone.
Können wir die Karte nochmal zeigen?
Ja, vielleicht
können wir
es mal kurz drin lassen, genau. Mhm. Und bei aller Liebe, ich war oft in dieser Zone, die war schon vor Jahren nicht besonders wirtschaftlich attraktiv, die ist jetzt am Boden.
Also das ist das Gelbe, was wir dort sehen, ja, also ein Bruchteil, vielleicht 20%, 30% des Donbass.
Ganz genau, also 30% der Region Donetsk, die wir da noch sehen. Und die Frage ist ja auch, finde ich nicht, überhaupt nicht, ist das eine Wirtschaftszone, ist das eine am wirtschaftlichen Abgrund liegende Zone? Die Frage ist doch, zu welchem Land gehört diese Zone? Und das war doch das Wichtige, was gerade verhandelt wird. Es ist doch eigentlich der Ukraine und, glaube ich, auch Russland völlig egal, ob das, wenn es dem anderen zugesprochen wird, eine Wirtschaftszone ist oder eine brachliegende Zone oder wie auch immer. Sondern die Frage ist doch wirklich, bleibt das die Ukraine so, wie wir das sehen, oder wird das zu Russland, so wie der Kreml das möchte? Und insofern halte ich dieses ganze Diskussion für ein weiteres Ablenkungsmanöver von den eigentlich wichtigen Fragen.
Hm. Herr Lange, was halten Sie davon? Sie sind wieder aufgetaut, habe ich gehört.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass Herr Ushakov sagt, die militarisierte Zone heißt kein russisches Militär, aber sehr wohl russische Nationalgarde. Das ist ja vollkommener Unsinn. Und wer sollte eigentlich Putin daran hindern, wenn man jetzt sagt, oh, das ist jetzt Freihandelszone oder demilitarisierte Zone, dass die grünen Männchen dann einfach da einmarschieren und neue Fakten schaffen. Also wenn man einen Waffenstillstand mit einer Zone zwischen den beiden Parteien irgendwie absichern will, dann müsste man da ja Truppen reinbringen. Und wenn die Amerikaner das vorschlagen, dann amerikanische Truppen. Aber zu sagen, dass Putin sagt, okay, wir lassen das neutral, wir machen da nichts, also das ist ja nun überhaupt gar nichts wert. Und man weiß doch auch, insbesondere in Deutschland, was sich hinter russischen Vorschlägen von Neutralität verbirgt. Also das halte ich für Unsinn und ich sehe es, Julian Röpke, wir haben uns ja wahrscheinlich auch da in dieser Zone auch mal gesehen oder sind uns da über den Weg gelaufen. Das wird nur zur Freihandelszone, wenn man da irgendwelche krummen Dinge macht, also irgendwie Steuern abschafft oder bestimmte Arten von Geschäften erlaubt, die da weder der Ukraine noch Russland nutzen, weil man da irgendwas extrahiert. Aber wirtschaftliche Entwicklung ist, glaube ich, da nicht das Prädestinierte.
Das heißt trotzdem hinter den Kulissen, dass die Amerikaner wahnsinnigen Druck auf Zelensky machen und auf die Ukraine. Wie lange kann er dem noch standhalten?
Zelensky scheint ja sehr resilient und ich finde, er hat heute eine gute Antwort gegeben, indem er in Kupjansk aufgetaucht ist. Ein Ort, von dem die Russen schon eine Zeit sagen, sie hätten ihn vollständig erobert. Und die ja auch sozusagen damit immer das Narrativ festigen bei den Amerikanern, die denken, naja, Russland ist also morgen mit der Ukraine fertig militärisch, die marschieren da durch und das ist schon ein großes Zugeständnis, wenn die das nicht machen. Und dadurch, dass Zelensky da jetzt plötzlich auftaucht und die Streitkräfte der Ukraine da gewisse Erfolge haben in der Stadt Kupjansk, ist ja, finde ich, eine klare Botschaft gesetzt, die dieser Erzählung entgegenspricht. Zelensky braucht die Unterstützung der Europäer und ich sage es nochmal für uns alle ist die Idee auch für die Ukraine. Was kann man, wenn man jetzt diesen Druck abwendet, was kann man anders machen, damit man nicht in ein paar Monaten wieder in genau der gleichen Situation ist?
Julian, wenn andererseits Trump emotional, wie er ist, jetzt einfach mal die Lust verliert, weil er genervt ist und frustriert, welche Folgen könnte das haben, wenn die Amerikaner beispielsweise ihre Unterstützung, was Geheimdienstinformationen über russische Ziele angeht, komplett einstellt?
Ja, also wie du richtig sagst, die Amerikaner liefern ja keine neuen Waffen mehr. Donald Trump hat, glaube ich, alles in einem 150 Millionen, das war ein Mini-Paket, einmal was da vom Senat verabschiedet wurde. Ansonsten sind es eben Informationen und natürlich würden diese Informationen fehlen, wenn es um Zielbestimmung geht und ähnliches. Aber da sage ich nochmal, und da diskutieren wir auch schon seit über einem Jahr drüber, warum springen wir denn da nicht ein? Warum verlassen wir uns dann weiterhin beispielsweise auf Starlink? Warum verlassen wir uns weiterhin auf das amerikanische Spionagesystem, was die Satelliten angeht? Warum helfen wir dort nicht ganz aktiv und sagen, so, wir haben jetzt schon 11 Monate Zeit, Donald Trump, wir können das übernehmen. Ich glaube, die Ukraine hat gezeigt in den letzten Monaten, dass sie auch ohne US-Waffen immer noch irgendwie standhält. Es geht leider Richtung Westen für die Front, aber es geht sehr langsam Richtung Westen. Und ich denke, so groß ist dieses Leverage, dieser Druck, diese Möglichkeiten, die die USA über Zelensky haben, überhaupt nicht mehr. Denn sie haben sich ja schon sehr weit zurückgezogen.
Mhm. So, Herr Lange, noch mal zum Schluss ganz kurz Ihre Prognose. Wird dieser Krieg irgendwann im nächsten Jahr zu Ende gehen?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ne? Was wird aus dieser Sache jetzt mit Trump? Also man sollte sich nicht auf das Narrativ einlassen, dass das, was Trump da versucht hatte, zum Ende des Krieges führen will. Auch wenn er das immer wieder sagt und auch wenn das einige nachquatschen. Weil die Russen sind ja nicht einverstanden damit. Er hat keinen Deal. Der Krieg wird dann aufhören, wenn man Putin stoppt. Die Europäer haben dafür mehr Instrumente als bisher. Und ich bleibe jetzt mal optimistisch, wenn man jetzt mal die Vermögen in die Hand nimmt, da die in Belgien liegen, wenn man mal die Schattenflotte endlich stoppt. Gegen den hybriden Krieg, da haben wir ja heute Anzeichen gesehen mit der Einbestellung des Botschafters, mal robuster vorgeht. Wenn man Kosten verursacht bei den Russen, dann kann man Putin an den Tisch bringen, weil die Bäume wachsen bei ihm ganz bestimmt nicht in den Himmel, militärisch nicht, finanziell nicht, wirtschaftlich nicht. Und die Europäer können das an den Tisch bringen. Dann muss aber Deutschland auch diejenigen, die bisher zu wenig machen, die Franzosen, die Italiener, die Spanier und andere mitziehen und die vielleicht auch mal ein bisschen unter Druck setzen, damit wir uns da alle bewegen. Das liegt also in der Hand der Europäer, wie lange der Krieg noch dauert. Wir sind da keine Beobachter.
Vielen Dank, Nico Lange, nach Bukarest. Guten Flug in die Heimat, wenn es dann dorthin geht. Danke auch dir, Julian, für die Hintergrundinformationen und alles natürlich, wie immer, vertraulich.